Die meisten Menschen glauben zu wissen, wie Verwesung riecht. Sie denken, der Geruch wäre markant, unverwechselbar. Der faulige Gestank des Grabes. Sie irren sich. Der Verwesungsvorgang ist kompliziert. Bis aus einem einst lebendigen Organismus ein Skelett wird, bis nichts als trockene Knochen und Mineralien bleiben, spielen sich komplexe biochemische Prozesse ab. Einige der dabei entstehenden Gase werden vom menschlichen Geruchssinn als widerwärtig wahrgenommen. Doch sie sind nur ein Teil des olfaktorischen Menüs. Ein verwesender Körper produziert Hunderte von flüchtigen organischen Verbindungen, jede mit eigenen Merkmalen. Viele davon, besonders jene, die etwa nach der Hälfte des Verwesungsprozesses auftreten und mit Fäulnis und Aufblähung einhergehen, sind für die Nase tatsächlich nur schwer zu ertragen. Dimethyltrisulfide beispielsweise erinnern an vergammelten Kohl. Buttersäure und Trimethylamin riechen nach erbrochenem und altem Fisch. Eine andere Substanz, Indol, stinkt, wenn sie hochkonzentriert ist, nach Fäkalien. Doch in geringeren Mengen hat Indol einen zarten, blumigen Duft, der von Parfumherstellern sehr geschätzt wird. Hexanal, ein Gas, das in den frühen wie in den späteren Verwesungsstufen auftritt, ähnelt frisch gemähtem Gras, und Butanol duftet nach herbstlichen Blättern. Der Geruch von Verwesung kann all diese Noten enthalten. Er ist komplex, wie edler Wein. Und da der Tod voller Überraschungen ist, kann er sich mitunter auch auf ganz andere Weise ankündigen.
»Passen Sie auf, wo Sie hintreten, Dr. Hunter«, warnte D.I. Whelan, der vor mir herging. »Ein Schritt neben die Platten und sie brechen durch die Decke.« Das brauchte er mir nicht zu sagen. Ich duckte mich unter einem niedrigen Balken hindurch und setzte meine Schritte behutsam. Der große Dachboden war wie eine Sauna. Die Hitze des Tages staute sich unter dem Schieferdach. Durch die Maske vor meinem Gesicht bekam ich kaum Luft. Das Gummiband der Kapuze an meinem Schutzanzug schnitt mir in die Haut, und meine Hände in den engen Nitrilhandschuhen waren feucht und heiß. Als ich mir den Schweiß aus den Augen wischen wollte, rieb ich ihn erst richtig hinein. Der riesige Dachboden des alten Krankenhauses erstreckte sich vor mir in alle Richtungen und verlor sich jenseits der Lichtkegel der aufgestellten Lampen in tiefer Dunkelheit. Aus Aluminiumplatten hatte man einen Laufsteg gelegt, der sich unter unserem Gewicht bog und schwankte. Ich hoffte bloß, die Dachbalken darunter waren stabil genug.
»Kennen Sie diesen Teil von London?«
fragte Whelan über die Schulter hinweg. Der Dialekt des Detective Inspector verriet, dass seine Wurzeln eher im hohen Norden lagen als hier, näher an der Tyne als an der Themse. Er war ein bärtiger, untersetzter Mann in den 40ern, dessen dickes graues Haar bei unserer Begrüßung verschwitzt und plattgedrückt gewesen war. Jetzt war sein Gesicht hinter der Maske kaum noch zu sehen.
»Nicht wirklich. In dieser Gegend kommt man nicht ohne guten Grund. Und dann nur, wenn sich's nicht vermeiden lässt.«
Er bückte sich unter einem schrägen Dachbalken hindurch.
»Vorsicht mit dem Kopf.«
Sie hörten »Die ewigen Toten« von Simon Beckett. Aus dem Englischen von Karen Witthuhn und Sabine Längsfeld. Gelesen von Johannes Steck. Ein Hörbuch des Argon Verlags.